Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Wenn eigentlich nichts mehr geht, dem Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm. Mein Name ist Eugen Mehlhaff und ich begrüße Sie heute zusammen mit meinem Kollegen Maximilian Schmittel aus unserem Berliner Büro. Hallo Max.
Guten Tag auch von mir.
Wir wollen uns heute dem Thema Arbeiten ohne Grenzen, Besteuerung grenzüberschreitend tätiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer widmen, auch einen spezifischen Fokus auf die Tätigkeiten im Homeoffice richten und insgesamt die Thematik um die Abgrenzung von Besteuerungsrechten, Steuerpflicht und vielleicht auch den ein oder anderen Praxishinweis in den Fokus rücken. Beginnen wir vielleicht ganz, ganz grundlegend zunächst einmal mit der Steuerpflicht. Das Ganze ist sicherlich unproblematisch, wenn wir die Fallkonstellation haben, in der ein im Inland ansässiger Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige ist, weil über das Welteinkommensprinzip schlichtweg sämtliche Einkünfte besteuert werden. Durchaus problematischer kann die Bestimmung der inländischen Steuerpflicht allerdings dann sein, wenn wir es mit einem beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zu tun haben. Die beschränkte Steuerpflicht besteht in unterschiedlichen Fallkonstellationen, die in § 49 Absatz 1 Nummer 4 aufgeführt sind. Also beispielsweise dann, wenn der Arbeitnehmer für eine im Inland ansässige Kapitalgesellschaft als Geschäftsführer tätig wird oder wenn die Tätigkeit im Inland physisch ausgeübt wird. Ein Tatbestandsmerkmal, was durchaus aber ein gewisses Maß an Unbestimmtheit erreicht, ist meines Erachtens die Verwertung der Tätigkeit im Inland. Auch die Verwertung einer nicht selbstständigen Arbeit im Inland begründet die beschränkte Steuerpflicht nach nationalem Recht. Max, was ist denn konkret unter einer Verwertungshandlung zu verstehen und wer ist eigentlich derjenige, der diese Verwertungshandlung erbringen muss?
Genau, ne? Also bei Arbeitnehmern, die eben in Deutschland weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, kommt es eben darauf an, ob sie hier beschränkt steuerpflichtig sind. Und wie du richtig sagst, bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit ist da entscheidend, werden sie im Inland ausgeübt oder werden sie verwertet. Wenn sie nicht, ich muss mich nur mit der Verwertung beschäftigen. Verwertung ist ja relativ unbestimmt, aber ich muss mich damit überhaupt nur beschäftigen, wenn die Tätigkeit im Inland nicht ausgeübt wurde. Wenn sie hier ausgeübt wird, ist die Prüfung vorbei, dann besteht im Inland die beschränkte Steuerpflicht. Dieses Merkmal der Verwertung hat ja im Laufe der Jahre so eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Es ist aber Stand jetzt, schon seit Mitte der 80er so, dass eben Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit im Inland nutzbar gemacht werden muss. Das bedeutet, es muss ein fertiges und nutzbares Arbeitsprodukt geben, das eben über die reine Tätigkeit hinausgeht. Konkret gibt es da gewisse Beispiele, die entschieden wurden. Ne? Also wenn ein Künstler ein Kunstwerk erstellt und das dann im Inland verkauft, dann wird es verwertet im Inland. Wenn jemand Marktanalysen macht und auf der Grundlage eben Marktanalysegutachten oder Forschungsberichte oder ähnliches erstellt, die dann ins Inland transferiert, dort zur Verfügung stellt, werden sie auch im Inland verwertet. Oder wenn jemand Urheberrechte an einen inländischen Arbeitgeber oder einen inländischen Abnehmer überlässt, wird das auch im Inland verwertet, denn alle diese Rechte und Produkte sind eben selbstständig verwertbar. Was nicht ausreicht, sind reine Beratungsleistungen, nicht? Also als Rechtsanwälte haben wir uns natürlich gefragt, wie wäre das denn bei Anwälten, Steuerberatern, Ingenieuren und so weiter, die im Ausland sitzen, hier also keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber bei einer inländischen Sozietät oder einer inländischen Firma angestellt sind. Wenn ich jetzt nur Beratungsleistungen mache, wie das bei Rechtsanwälten, Steuerberatern ja häufig der Fall ist. Ja, das heißt, ich bin am Telefon, gebe also telefonischen Rat, ich mache Videokonferenzen und so weiter und so fort. Dann führt das nicht zur beschränkten Steuerpflicht, weil diese Tonspur oder diese Kommunikation ja eben kein fertiges Arbeitsprodukt ist. Anders kann es sein, wenn ich Gutachten, Stellungnahmen, ganze Klagen und ähnliches fertige und sie eben im Inland zur Verfügung stelle. Dann, das macht ja auch einen wesentlichen Teil der anwaltlichen Tätigkeit aus und bezogen auf die Vergütungsbestandteile, die darauf entfallen, habe ich in der Tat dann eine beschränkte Steuerpflicht. Das führt dann dazu, dass ich meinen Lohn in der Tat aufteilen muss. Ja, also ich muss schauen, welche Lohnbestandteile entfallen denn auf meine, auf die Tätigkeiten, die im Inland selbstständig verwertet werden können, also ja, die Gutachtenstellungnahmen und so weiter, und welche Lohnbestandteile entfallen auf den ganzen Rest, ja, die Kommunikation, vielleicht auch nur die interne Kommunikation. Und da ist man direkt dann schon in einem Bereich, wo man einmal genau hinschauen muss. Wobei auch da der Hinweis kommt, dass DBA-rechtlich, da kommen wir jetzt gleich noch dazu, häufig das Besteuerungsrecht dann doch nochmal bei dem anderen Staat liegt. Wenn wir uns also mit der nicht selbstständigen Tätigkeit beschäftigen, dann gilt ja DBA-rechtlich der Artikel 15 des OECD-Musterabkommens. Ja, in den allermeisten DBAs ist das auch der Artikel 15. Und der hat ja nach unserer Erfahrung einige Tücken, und ist doch nicht ganz einfach aufgebaut, lieber Eugen.
In der Tat, den Verwertungsbegriff kennt das Abkommensrecht tatsächlich nicht, so dass es jedenfalls bei nicht selbstständigen Arbeitnehmern auf die Verwertung nur dann ankommt, wenn wir tatsächlich kein DBA haben. Wenn ein DBA besteht, ja, dann müssen wir ein Stück weit uns mit der komplexen Regelung, die du schon angesprochen hast, beschäftigen. Die ist durchaus verwirrend, weil sie sich durch einige negativ formulierte Ausnahmen kennzeichnet. Der Grundsatz ist aber zunächst einmal das Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates. Wenn ich also in Deutschland lebe und nur sporadisch beispielsweise mal aufgrund eines Auslandseinsatzes im Ausland tätig bin und meine Tätigkeit im Ausland einen gewissen Umfang nicht überschreitet, ja, dann führt das nicht dazu, dass Besteuerungsrechte aufgeteilt werden müssten. Deutschland darf dann als Ansässigkeitsstaat besteuern. Es gibt allerdings drei Fallkonstellationen, in denen das Ganze switcht, ja, indem wir von dem Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates zu einer Aufteilung der Besteuerungsrechte nach dem Tätigkeitsprinzip wechseln müssen. Das Ganze ist zum einen dann erforderlich, wenn wir uns in einem Tätigkeitsstaat physisch mehr als 183 Tage aufhalten oder wenn wir für einen im Ausland ansässigen Arbeitgeber tätig werden, dann kommt es gar nicht darauf an, ob wir mehr als 183 Tage vor Ort sind oder nicht. Oder wenn unsere Vergütung von einer ausländischen Betriebsstätte des inländischen Arbeitgebers getragen werden müsste. Gedanklich setzt man hier also voraus, dass die Betriebsstätte quasi als ein selbstständiges Unternehmen behandelt werden würde. Ist eine dieser drei Voraussetzungen erfüllt, dann sind wir in Artikel 15 Absatz 1 typischerweise. Und dieser Artikel 15 Absatz 1, der sagt uns, dass eine Aufteilung der Besteuerungsrechte vorzunehmen ist, beziehungsweise dass das Besteuerungsrecht neben dem Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates auch dem Tätigkeitsstaat insoweit zusteht, wie das Entgelt für eine in dem Tätigkeitsstaat ausgeführte Aktivität entrichtet wird. Klassischerweise stellt der Ansässigkeitsstaat dann diese Vergütungskomponenten von der Besteuerung unter Progressionsvorbehalt frei, wobei das sei an der Stelle nur einmal angerissen, insoweit auch Treaty Override Regelungen beachtet werden müssen. Insbesondere muss der Nachweis geführt werden, dass im Ausland tatsächlich die Einkünfte erklärt worden sind und entweder besteuert oder der ausländische Staat schlichtweg mangels Steuerpflicht auf sein Besteuerungsrecht verzichtet hat. Wenn wir dann in diesem Tätigkeitsortprinzip sind, dann muss insbesondere die laufende Vergütung, also derjenige Vergütungsbestandteil, der nicht direkt einer im Ausland erbrachten Tätigkeit oder einer im Inland verrichteten Tätigkeit unmittelbar zugeordnet werden kann, wie beispielsweise ein spezifisches Entgelt für eine Tätigkeit im Ausland oder beispielsweise eine Sondervergütung für, im Sinne eines Nachtzuschlages für eine Nacht, die ich im Ausland gearbeitet habe. Ja, wenn wir also von der laufenden Vergütung sprechen, dann muss dann über das Tätigkeitsortprinzip eine Aufteilung erfolgen. Und diese Aufteilung erfolgt dergestalt, dass man so jedenfalls die Perspektive der deutschen Finanzverwaltung die Gesamtvergütung, die nicht direkt zuordnenbar ist, im ersten Schritt zunächst einmal durch die Gesamtzahl der Arbeitstage teilt, an denen man tatsächlich gearbeitet hat. Und hierbei kommt es tatsächlich auf die konkrete Tätigkeit an. Krankheitstage, Urlaubstage, all das wird ausgeklammert, sondern man muss die tatsächlichen Arbeitstage ansetzen, wobei auch halbe Arbeitstage beispielsweise ebenfalls voll berücksichtigt werden. Wenn wir dann das Ergebnis dieser Division haben, müssen wir dieses Ergebnis mit der Anzahl der Tage, an denen ich in dem Tätigkeitsstaat tätig gewesen bin, multiplizieren und haben sodann den Anteil der Vergütung, die vom Tätigkeitsstaat besteuert werden darf. Was müssen betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang beachten, Max? Das ist ja, denke ich, durchaus dann ein Thema, was recht schwierig oder nur mit einem gewissen Verwaltungsaufwand zu handhaben ist.
So ist das. Also man muss unbedingt die Anwesenheitstage und die Reisetage dokumentieren. Wir erleben das ja relativ häufig, dass dann im Nachhinein festgestellt wird, ups, man weiß gar nicht mehr so genau, wann man denn wo wie gearbeitet hat. Und dann kriegt man das manchmal noch geregelt, wenn jemand beispielsweise einen Outlook-Kalender gepflegt hat über das Jahr oder ein Fahrtenbuch oder ähnliches. Wenn man das aber nicht hat, ist es in der Tat sehr schwierig. Wenn man eben falsch dokumentiert, dann kann einem das durchaus teuer zu stehen kommen. Also da sollte man Vorsicht walten lassen und dann ist das auch alles machbar.
Ja. Diese Aufteilung der Besteuerungsrechte, die ist ja durchaus komplex und ich denke eigentlich auch etwas, was jedenfalls in gewissen Bagatellfallkonstellationen, da denke ich spezifisch an die Homeoffice-Tätigkeiten, nicht unbedingt ja, gewollt ist, beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit abgebaut werden soll. Hat es ja in den vergangenen Jahren durchaus die ein oder andere positive Entwicklung gegeben, durch die jedenfalls nach meinem Eindruck Homeoffice-Tätigkeiten im Ausland gefördert werden sollen. Magst du uns da einmal mitnehmen, was ist in dieser Hinsicht in letzter Zeit passiert?
Genau richtig. Also wenn ich in einem Staat eben im Homeoffice tätig bin, ich arbeite aber für ein Unternehmen, was im anderen Staat sitzt, müsste man ja normalerweise eben aufteilen, welche Vergütungsbestandteile entfallen jetzt auf die Tätigkeit in meinem Ansässigkeitsstaat und welche auf die Tätigkeit im Tätigkeitsstaat dann. Jetzt gibt es einige Doppelbesteuerungsabkommen, vor allem die von Nachbarländern zu Deutschland, also Niederlande, Luxemburg, wo eben ein Bagatellvorbehalt drin steht. Das heißt, wenn ich weniger als 30 oder 45 Tage das Homeoffice gemacht habe, dann wird so getan, als ob ich nur in dem Staat gearbeitet habe, in dem mein Unternehmen auch ansässig ist. Das heißt, das Tätigkeitsortsprinzip gilt dann uneingeschränkt fort. Das wurde regelungstechnisch dann eben so gemacht, dass man in 49 StG, also der Norm, wo die beschränkte Steuerpflicht geregelt ist, einen Satz eingefügt hat, wo das so ein bisschen verklausuliert drinsteht. Ne, da steht drin, die nicht selbstständige Arbeit gilt auch im Inland ausgeübt, soweit die Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen, ja, also da, wo er sein Homeoffice hat, oder mehreren anderen Staaten ausgeübt wird und ein mit dem Ansässigkeitsstaat abgeschlossenes DBA. Für dieses im Ansässigkeitsstaat oder mehreren anderen Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutschland ein Besteuerungsrecht zuweist. Ja, wenn man das erste Mal liest, versteht man gar nicht richtig, was es damit auf sich hat, aber es geht eben darum, dass man diese Homeoffice-Tätigkeit privilegiert und das ist auch recht neu. Das ist erst gekommen mit dem Wachstumschancengesetz 2024. Wo man in dem Zusammenhang noch einmal aufpassen muss, ist eben die Abgrenzung zu den schon bekannten Grenzgängerregelungen des DBA. Da ist es ja umgekehrt. Also wenn ich eben täglich zu meinem Wohnsitz zurückkehre, dann sind meine Lohneinkünfte weiterhin im Wohnsitzstaat zu versteuern, ja, also in meinem persönlichen Ansässigkeitsstaat. Das sind aber zwei verschiedene Fälle, ne? Das eine ist das Homeoffice, das andere ist diese Grenzgängerregelung, ja, das heißt das tägliche über die Grenze pendeln, dass es schon etwas länger gibt.
Wenn ich denn mal im Homeoffice, nehmen wir an, wir haben so eine Grenzgängerregelung bzw. einen Fall, das haben wir ja nur in ausgewählten Doppelbesteuerungsabkommen, nämlich in den DBAs zwischen Frankreich, Österreich und der Schweiz. Da war ja bis vor einiger Zeit stets die Formulierung enthalten, dass ich eben täglich von dem Arbeitsort an den Wohnsitzort zurückkehren muss. Jetzt kann man sich dann ja natürlich die Frage stellen, naja, aber wenn ich gar nicht erst vom Homeoffice sozusagen losfahre zu der Arbeitsstätte, kehre ich denn dann eigentlich auch zurück? So, dass wenn ich gar nicht erst losfahre, ich möglicherweise durch das Homeoffice diese Voraussetzung für die Anwendung der Grenzgängerregelung und damit das einheitliche Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates reißen würde. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist auch in dieser Hinsicht einiges passiert.
Wie ist es denn dann, wenn diese zwei Regelungen möglicherweise mal miteinander konfligieren?
Ja, tatsächlich kann man sich die Frage stellen, wenn man jetzt von einer klassischen Grenzgängerregelung ausgeht, ob die Voraussetzungen dafür noch erfüllt sind, wenn man im Homeoffice tätig wird. Denn klassischerweise verlangt ja der Wortlaut einer Grenzgängerregelung, wie wir sie in den Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich, Österreich oder der Schweiz vorfinden, dass ich täglich von meinem Arbeitsort an meinen Wohnsitz zurückkehre. Und jetzt stellt sich natürlich die Schwierigkeit, naja, habe ich denn tatsächlich dieses Rückkehrerfordernis an meinen Wohnsitz, wenn ich von meinem Wohnsitz überhaupt nicht losgefahren bin? Ja, sodass hier das Risiko bestand, dass im Prinzip durch eine Homeoffice-Tätigkeit die Voraussetzungen der Grenzgängerregelung gerissen werden und schlussendlich man bei dem Resultat landet, dass es zu einer Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen dem Ansässigkeitsstaat und dem Tätigkeitsstaat wiederum käme, die hier gerade bei diesen Grenzgängerregelungen vermieden werden soll. Vor diesem Hintergrund hat man in den letzten Jahren, wobei man sagen muss, bei dem DBA Frankreich war das Ganze schon länger der Fall, hat man auch bei den Grenzgängerregelungen ein Stück weit nachjustiert und hat sinngemäß in den DBAs verankert, dass die Grenzgängerregelung auch dann anzuwenden sein soll, wenn die unselbstständige Tätigkeit üblicherweise in der Nähe der Grenze ausgeübt wird. Also das Änderungsprotokoll zum DBA Österreich beispielsweise. Kurzum, was soll damit geschaffen werden? Nun, damit soll den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen einer Grenzgängerregelung jedenfalls in bestimmten Grenzen die Möglichkeit gegeben werden, im Homeoffice tätig zu werden, ohne dass man dadurch das Rückkehrerfordernis gefährdet. Das heißt, bei den klassischen DBAs haben wir in einer Homeoffice-Konstellation die Tendenz, dass das Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates ungeachtet einer Homeoffice-Tätigkeit erhalten bleiben soll. Bei den Grenzgängerregelungen haben wir demgegenüber den umgekehrten Fall, dass wir das Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates erhalten, selbst wenn man jedenfalls für gewisse Zeiten im Homeoffice tätig wird. Aus Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meine ich durchaus erfreuliche Entwicklungen. Wie ist die Thematik mit der Homeoffice-Tätigkeit denn eigentlich aus Arbeitgeberperspektive zu betrachten? Gibt es da bestimmte Risiken, denen man als Arbeitgeber begegnet, wenn eigene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice in jeweils anderen Staaten tätig werden?
Ja, da muss man als Arbeitgeber eben darauf achten, ob diese Arbeitnehmer, die dann im anderen Staat sitzen, eine Betriebsstätte begründen könnten. Mit der Folge, dass eben Teile des Unternehmensgewinns, der auf diese Betriebsstätte entfällt, dann in dem Homeoffice-Staat zu besteuern wären. Und mit der zweiten Folge, wenn diese Betriebsstätte im Inland ist, ja, also ich bin jetzt ein ausländisches Unternehmen und dann habe ich eine inländische Betriebsstätte, müsste ich für alle Arbeitnehmer, die im Inland tätig sind, eben auch einen Lohnsteuerabzug vornehmen nach 38 ESTG und diese ganzen Arbeitnehmer dann auch im Elsdam-Verfahren, also bei den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen, anmelden. Mache ich das nicht, tritt eine scharfe Haftungsfolge ein, dann müsste ich nämlich für die nicht einbehaltene Lohnsteuer haften, allerdings berechnet nach Steuerklasse 6, das heißt ohne alle möglichen Freibeträge und so weiter. Das kann mich als Arbeitgeberunternehmen im Zweifel mal hart treffen. Die Frage ist aber, wann begründet denn so ein Homeoffice eine Betriebsstätte? Und da haben wir ja auf zwei Ebenen in den letzten 6 Monaten Neuerungen erfahren. Das erste ist auf Ebene der OECD. Also im November 2025 wurde ja der OECD-Kommentar zum Musterabkommen überarbeitet. Und da eben in dem Kapitel Remote Work wurde auch dezidiert auf das Homeoffice eingegangen. Und nach Auffassung der OECD prüft man eigentlich zweischrittig. Also man schaut sich im ersten Schritt an, ist denn der Arbeitnehmer mindestens zu 50% im Homeoffice tätig? Wenn nein, kann das keine Betriebsstätte sein nach Auffassung der OECD. Nur wenn die Antwort ja ist, also wenn er mehr als 50% dort tätig ist, dann wird weiter geprüft, ob denn die übrigen Voraussetzungen der Betriebsstätte vorliegen. Und spezifisch auf das Homeoffice zugeschnitten ist hier das wesentliche Kriterium, ob eben sogenannte Commercial Reasons vorliegen, eben dafür, dass es dieses Homeoffice gibt. Ja, also man kann es sicherlich übersetzen mit betrieblichen Gründen, wie auch immer. Und da ist eben eine Liste an Beispielen drin. Also zum Beispiel, wenn das Homeoffice deshalb besteht, weil derjenige, der dort arbeitet, an Meetings teilnimmt, im Homeoffice Staat neue Kunden akquirieren soll, in Echtzeit oder beinahe in Echtzeit Interaktionen in verschiedene Zeitzonen durchführt, oder eben Dienstleistungen physisch vor Ort an die Kunden im Homeoffice Staat erbringt, dann sind das Commercial Reasons. Bloße Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Kostenersparnis und so weiter reichen nicht. Also ich denke, man kann das ganz gut zusammenfassen damit, wenn das Homeoffice so eine Art verlängerter Arm des Unternehmens ist, ja, also wenn es dem Unternehmen dient und sowas wie eine Zweigstelle ersetzt, dann habe ich nach Auffassung der OECD eine abkommensrechtliche Betriebsstätte in dem Staat, in dem das Homeoffice sitzt. Eugen, abschließend, wir haben aber noch auf nationaler Ebene Neuigkeiten vom BMF erfahren. Vielleicht magst du die kurz vorstellen.
Gerne, aber vielleicht vorab, das heißt, wenn man das einmal zusammenfassen möchte, kann man ja sagen, auf OECD-Ebene haben wir zum einen eine relativ klare Grenze, wo wir unproblematisch keine Betriebsstätte aus OECD-Perspektive haben sollten, also diese 50%-Grenze. Sobald wir bei einer Homeoffice-Tätigkeit aber darüber sind, wird es dann relativ schnell, relativ schwammig und wir verlassen im Kern die festen Konturen, die wir eigentlich an eine Betriebsstätte, die wir mit den klassischen Tatbestandsmerkmalen einer Betriebsstätte, also Geschäftsvorrichtung, Verfügungsmacht, Verwurzelung, all das, was wir aus der Rechtsprechung kennen, stellen würden.
So ist das. Und die Meinung der OECD entspricht sicher auch nicht dem, was die deutsche Finanzverwaltung unter einer Betriebsstätte besteht, auch was sie unter einer abkommensrechtlichen Betriebsstätte besteht. Und vielleicht nicht zuletzt deshalb finden sich dazu eben auch Ausführungen in dem neuen Entwurf eines BMF-Schreibens zu Betriebsstätten.
Genau, da sprichst du den richtigen Entwurf an, wobei dieser Entwurf insoweit jedenfalls doch relativ stark an den bereits aus dem Anwendungserlass zu Paragraph 12 der Abgabenordnung aufgestellten Grundsätzen sich orientiert, denn da hatte bereits in der Vergangenheit die Finanzverwaltung sich aus deutscher Perspektive erfreulicherweise dahingehend positioniert, dass ein Homeoffice typischerweise nicht als eine Betriebsstätte des Arbeitgebers qualifiziert. Einen Sonderfall haben wir hier sicherlich, wenn wir es mit einem Geschäftsführer oder einer Person, die tatsächlich oberste Leitungsaufgaben im Rahmen eines Unternehmens übernimmt, ja, dann können wir selbstverständlich relativ schnell eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte in den eigenen Räumlichkeiten des Geschäftsführers haben. Wenn wir aber jetzt über den klassischen Arbeitnehmer oder über den typischen Arbeitnehmer sprechen, dann positioniert sich die deutsche Finanzverwaltung dahingehend, dass selbst in Fallkonstellationen, in denen der Arbeitgeber einen Mietvertrag über das Homeoffice des Arbeitnehmers abschließt, keine Betriebsstätte begründet werden soll. Ein anderes würde nur dann gelten, wenn die Befugnisse des Arbeitgebers im Rahmen einer solchen mit dem Arbeitnehmer getroffenen Vereinbarung so weit reichen, dass er auch die Befugnis hätte, noch einen zusätzlichen Mitarbeiter in das Homeoffice des eigentlichen, im Homeoffice tätigen Mitarbeiters zu entsenden und dort quasi tätig werden zu lassen, so dass man aus deutscher Perspektive eigentlich sagen kann, naja, dann kein Betriebsstättenrisiko für ausländische Unternehmen im Inland, wenn im Inland Arbeitnehmerinnen aus dem Homeoffice heraus tätig werden. Bei Auslandskonstellationen, also bei Konstellationen, in denen ein Arbeitnehmer eines deutschen Unternehmens im Ausland tätig wird, schwingt aufgrund der Positionierung der OECD sicherlich weiterhin ein Risiko mit, wobei man sich ja hier in dem Zusammenhang auch mal die Frage stellen darf, naja, welchen Einfluss kann diese neue Positionierung der OECD zu den Homeoffice-Betriebsstätten eigentlich auf bestehende Doppelbesteuerungsabkommen haben?
Ja, ne, nach dem deutschen Verständnis der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen gilt ja eine sogenannte statische Auslegung. Das heißt, dass eben Rechtsänderungen, die nach Erlass des DBA in anderen Rechtsakten vollzogen werden, sich auf das DBA nicht auswirken, sondern dass ich sie weiterhin so auslege, wie sie eben ursprünglich erlassen wurden. Das Gegenstück dazu wäre ja eine dynamische Auslegung. Also Deutschland sieht das zwar so, aber möglicherweise nicht allen anderen Ländern. Aber wenn man das so sieht, würde ja diese Änderung des Musterabkommens, Entschuldigung, würde ja die Änderung des Musterkommentars sich nur auf solche DBA auswirken, die danach verabschiedet oder erneuert wurden. Und für alle anderen würde das nicht gelten. Das verbunden mit dem Hinweis, dass dieses Verständnis bei anderen Vertragsstaaten durchaus anders sein kann und eben auch die Handhabe dessen, was als Betriebsstätte gilt, in anderen Ländern in Bezug auf das Homeoffice abweichen kann. Das heißt also, in diesen Homeoffice-Konstellationen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und so dass man vielleicht mitnehmen kann, bei einer Tätigkeit unter 50% im Homeoffice besteht dann eben kein Risiko nach dem neuen OECD-Musterabkommen. Man muss dann eben nur schauen, ob die Handhabe des Betriebsstättenbegriffs in dem anderen Staat nicht dazu führt, dass man doch irgendwie in eine Doppelbesteuerung reinrutscht. Also da bleibt es weiterhin spannend und da wird auch abzuwarten sein, wie sich das weiterentwickelt.
Das bleibt definitiv ein spannender Punkt. Lieber Max, ich danke dir für diesen spannenden Austausch.
Danke, lieber Eugen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.